im Thema Beziehung und ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast. Ich möchte noch beten für dich. Ja, Vater, und bitte dich jetzt einfach um das Segen für den Simi, dass du jetzt die Worte gibst, dass du die Nervosität nimmst und dass wirklich auch das, was er vorbereitet hat und was du einfach aufs Herz gelegt hast, dass er das auch überbringen kann. Aber danke da dafür. Amen.
Hey Bünzli, nein, ich meine nicht dich. Spiessbürger. Spiessbürger waren Menschen, die hatten wir voller Ehre, die waren wichtig, die haben ihre Grenzen von der Stadt, vom Dorf verteidigt. Die hat man rausgestellt mit dem Speer. Hat man sie an Grenzen von deinem Dorf, von deiner Stadt angestellt und sie haben das verteidigt, dass dort keine wilden Tiere reingekommen sind, dass dort keine Diebe reingekommen sind oder sonst irgendwelche gefährlichen Gegner. Spiessbürger. Irgendwann ist der Spiessbürger halt zum Füdli-Bürger geworden. So, dass wir genau das Wort eigentlich bei uns eher im negativen Kontext brauchen. Wir sagen dem auch Bünzli. Vor allem in der Geschichte von Gottfried Keller, wo dann so das typische Bild von einem Bünzli geschrieben hat, ist das eigentlich dann recht verbreitet worden. Und man hat dann das so deklariert, also ein Bünzli ist eigentlich ein unbeweglicher, kleinkarierter, denkender und ausgeprägt gesellschaftskonforme Person. Und ich bin auch ein Bünzli. Ich auch schon. Immer wenn ich in McDonald's gegangen, dann bestelle ich ein Big Tasty Bacon Medium mit Eistee und Pommes frites zum Essen. Das ist eigentlich Standard. Am Punkt 6 am Abend knurrt mein Magen, dann habe ich Hunger. Zum Morgen gibt es immer Kaffee. Das ist wichtig. Und ich glaube, das sind so ein bisschen bünzlihafte Sachen. Ich weiss nicht, wenn man zu Winterthur sich trifft, dann immer am gleichen Punkt. Man läuft die Stege hoch vor dem Glashaus, dort trifft man sich. Ich habe wirklich letztens gefunden, ich muss mal wieder ein bisschen Abwechslung in mein Leben bringen. Und habe mit der Kollegin extra mich 200 Meter weiter weg vom Glashaus getroffen, damit es... Ja. Hey, und es ist wirklich so, dass ich manchmal schon ein bisschen auch in das Segment hineinfalle, dass ich ein bisschen geistig unflexibel bin. Und ich glaube, dass jeder Mensch da rein einen kleinen oder sogar ein grosser Bünzli in sich trägt. Ich habe euch da einen Garten mitgebracht. Und da der Rennfahrer in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gendergerecht ist, vielleicht. Ich habe gar keine Frau dabei. Dann kommen wir nehmen das Mädchen. Nein, wir nehmen den Bauarbeiter. Der Bauarbeiter, das ist so ein richtiger Bünzli. Und der lebt in seinem Garten. Und um den Garten herum sind seine Nachbarn, seine Freunde. Komische Freunde. und ja, nochmal etwas anderes. Die Leute rundherum, die in den Garten hineinschauen. Und es ist irgendwie so ein bisschen, der Bünzli hat so ein bisschen wie einen Zaun um sich herum gemacht. Um seinen Garten. Und er entscheidet, wer er in seinen Garten reinlassen will und wer nicht. Und das sind so Grenzen, die wir uns im Leben manchmal setzen, einfach auch durch biologische Umstände. Wie zum Beispiel Fähigkeiten, die man gerne hätte, aber einfach nicht hat, setzt man sich so eine Grenze. Oder viel setzen wir uns auch Grenzen um unser Gärtchen. Sachen, die wir eigentlich könnten, aber sagen, ich will das lieber nicht. Hey, das sind so die Leute, die setzen sich zu und Grenzen und überlegen sich, wer darf in den Garten rein und wer nicht. Das sind die Leute, die hineinschauen in den Garten, aber du möchtest sie nicht in deinen Garten reinlassen. Hey, ich glaube, in der Kirche ist das manchmal genau gleich. Man kommt am Morgen rein. Jetzt, der Vorteil ist, wir haben nicht so viel Platz. Ich bin mega gespannt, wie es wird im neuen Gebäude. Da fühlt es sich mega schön, oder? Aber sonst kommt man so in die Kirche rein und man nimmt so sein Reihchen. Und wenn schon jemand im Reihchen hockt, dann kommt der Nächste und denkt sich, ja gut, dann nehme ich lieber das nächste Reihchen, da hockt ja schon jemand. Wie im Zug. Der Zug ist das beste Beispiel dafür, oder? Wir Schweizer, wir gehen in den Zug rein, sehen das Abteil. Das Abteil ist schon, hockt schon ein drin, alles voll. Dann müssen wir das Nächste. Und dann fühlt sich jedes Abteil und in jedem Abteil hockt ein drin. Und nachher kommt der Nächste rein und sagt, oh nein, der ganze Zug ist schon voll. Ich glaube, ich steige gar nicht erst ein. Ja, wir finden jetzt das lustig, aber ich glaube, das ist auch bei uns in der Kirche so. Und das ist auch in der Kirche so, und das, obwohl wir eigentlich in der Kirche die Liebe von Gott mega sollten spüren und erleben. Und das ist auch in der Kirche so. Und das, obwohl dass Jesus sagt, ich bin kein Bünzli. Obwohl dass Jesus sagt, für mich gibt es keine Grenzen, wo ich mir setze und mein Gärtchen. Ich glaube, Gott möchte mit uns Beziehungen erfrischen, eben genau durch bedingungslose Liebe. Er möchte mit uns, dass wir Beziehungen leben können, die geprägt sind von dieser bedingungslosen Liebe. Und ich werde im Alter immer engstirniger. Ich weiss nicht, ob du das auch merkst. Es fängt in der Kirche an, wo du dir überlegst, mit wem will ich Zeit verbringen und mit wem nicht. Und es hört nirgends auf. Es geht bis in deine Ehe rein, wo du merkst, hey, wenn deine Frau schon zum 30. Mal den Schlüssel verloren hat, wo du sagst, hey, nein, Mann, irgendwann setzt es doch checken und du setzt eine Grenze. Es geht bis in deine Freundschaft rein, wo du sagst, hey, jetzt ist er schon wieder zum 100. Mal zu spät gekommen. Und irgendwann sollte es doch checken. Und du setzt Grenzen. Es ist auch in deiner Familie, in der Erziehung der Kinder, du setzt Grenzen. Du setzt einen Gartenhaken in deinem Leben, wo keine erfrischende Beziehung mehr zulässt. Hey, und das Problem von dem Ganzen ist, wenn du dir so hergesetzt hast in deinem Leben, wenn ich mir so hergesetzt in meinem Leben, dann setze ich dir nicht nur mir, den Leuten drumherum, sondern ich setze sie auch Gott. Ich setze Gott Grenzen in meinem Leben, wo er eigentlich doch möchte eben genau so eine erfrischende Beziehung leben. Und wir werden jetzt in eine Geschichte eintauchen, wo glaube ich, mega gut zeigt, dass Jesus kein Bünzli war. Ich muss noch ein Stück mitnehmen. Jesus war kein Bünzli. Die, die Bibel dabei haben, dürfen gerne mit aufschlagen. Es steht im Matthäus 15. Das kann ich euch erzählen. Matthäus 15, 21. 21 bis 28. Wenn wir zusammen lesen, die Bibel dabei haben, dürfen es aufschlagen. Vielleicht noch schnell ein Wort zu meiner Bibel. Wir haben ja ein bisschen haben eine Predigtschule gehabt beim Rainer Bamberger und der hat gesagt, ihr müsst immer eure Lieblingsbibel mitnehmen auf die Bühne. Aber meine sieht so schlimm aus, es tut mir leid. Es ist schon mega viel gebraucht worden. Genau. Dort steht Matthäus 15, 21. Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kananäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig. Hab Mitleid mit mir, o Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht, er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst noch weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Da sagte er zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorene Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hilf mir doch, es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Du hast recht, Herr, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen. Du hast recht. Selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Hey, Jesus ist unterwegs und es kommt eine kananäische Frau auf ihn zu. Ja, eine kananäische Frau, das ist aus einem Volk, aus einem nach 3. Mose verfluchten Volk, wo andere Götter anbetet, wo man eigentlich als Jude nicht wirklich hat etwas zu tun haben mit diesen Leuten. Die kananäische Frau kommt auf Jesus zu tun. Und sie bittet ihn: Hey, Herr Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ich habe eine mega kranke Tochter. Und du kannst sie heilen. Hab Mitleid mit mir, oh Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr ganz schlimme Qualen bereitet. Also kommt auf sie zu und Jesus reagiert mega garstig. Zuerst einmal sagt er einfach gar nicht. Also sie kommt voller Flehe und er sagt zuerst einmal einfach gar nicht. Und dann kommen die Jünger und sagen: Mach doch du ihre Bitte erfüllen, sie schreit uns schon die ganze Zeit hinten rein. Tun doch ihre Bitte erfüllen. Und Jesus sagt mega forsch: Hey, ich bin gesandt worden zu den Schafen, zu den verlorenen Schafen vom Volk Israel. Zu Gottes verlorenen Schafen und nicht zu denen, die keine Juden sind. Wieso reagiert Jesus so komisch? Wieso auch so ablehnend? Zuerst sagt er gar nichts und dann so schroff, dass er sagt: Hey, nein, ich bin nur zu den Juden geschickt worden. Könnte es sein, dass er die Jünger hat testen wollte? Dass er genau hat herausfinden wollte, was denken die Jünger, wenn ich das sage? Was geht echt in den Köpfen ab, wenn ich so reagiere? Wenn man ein bisschen genauer in den Text hineinschaut, braucht Jesus, grundsätzlich hat er die Frau nie weggeschickt. Sie hat immer dürfen da sein und ihre Anliegen äußern. Er hat dürfen, Jesus braucht im Urtext das Wort nicht vom Hund, sondern vom Hündli. Und er spricht Frau an mit: Oh Frau! Das ist ein grosser Ausdruck von der Zuneigung. Und Jesus beschenkt die Frau am Schluss nicht einfach mit irgendwelchen Krümel oder irgendwas, sondern er heilt seine Tochter und er schenkt ihr Leben. Mit seinem Handeln zeigt eigentlich Jesus auf, dass er die Frau mega wertschätzt, mega liebt und eben sogar sehr gross beschenkt auch am Schluss. Aber trotzdem spricht er sie mega garstig an. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass Jesus eben genau das hat wollen sagen, was den Jüngern durch den Kopf gegangen ist. Weil die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, sie haben die Bibel so verstanden, dass man eben Jesus nur mehr zum Volk Israel geschickt werden. Sie haben die Bibel so gelesen und die haben das so verstanden. Und Jesus sagt eigentlich genau das, was ihnen durch den Kopf gegangen ist. Er sagt eigentlich genau das, was wir doch auch oft von unseren komischen Fremden um uns herum denken. Das sind doch komische Hunde oder dumme Kühe. Hey, ich kann mir vorstellen, dass die Jünger den Ausschluss, den er gemacht hat, nämlich ganz okay gefunden haben. Dass Jesus ist gekommen und hat gesagt: Hey, nein, ich bin nur zum Volk Israel. Und die Jünger haben gesagt: Okay, wenn Jesus das sagt. Aber Jesus hat ihnen eigentlich etwas ganz anderes zeigen. Und die Frau, die hat das gewusst und sie hat weiterglaubt. Sie hat verstanden, um was es geht. Dass Jesus zum Volk Israel geschickt worden ist. Aber nachher auch zu allen anderen Menschen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 10, 34 bis 35, wo der Petrus sagt, da erwiderte Petrus, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Petrus sagt das in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte kommt, nachdem Jesus wieder auferstanden ist. Warum hat er es erst gecheckt? Warum hat er erst gecheckt, dass Jesus nicht nur zum Volk Israel geschickt worden ist, sondern auch zu allen anderen Menschen? Und wieso fällt es uns heute auch immer noch so schwer? Und wir bauen lieber Mauern um uns herum, wenn es um andere Menschen geht, anstatt sie einzureissen. Hey, wo fällt es dir schwer, bei gewissen Nachbarn und Freunden zu sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der mal bei Jesus wird sein. Dass der mal mit Jesus wird unterwegs sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott jemals etwas mit ihm zu tun haben möchte. Dabei hat das Jesus nicht nur gesagt. Es war auch nicht seine Taktik, sondern es ist sein Charakter. Es ist der Charakter von Jesus. Bis heute. Wir lesen in Matthäus 8 Geschichte vom Aussätzigen. Ein Aussätziger war ein grusiger Mann, der voll war mit irgendwelchen wüsten Sachen, der ganze Körper überzogen von Wunden und wirklich grusig und der gestunken, wenn der auf dich zukommen ist, dann hat man den dürfen steinigen, man hat den mit Stein abrühren, bis er tot war. Und sie sind ausgrenzt worden aus der Stadt. Und der kommt zu Jesus zu rennen und Jesus heilt ihn. Und er heilt ihn nicht einfach aus der Distanz, sondern er geht zu ihm an, berührt ihn und sagt, ja, du sollst geheilt sein. Und ich glaube sogar, dass er ihn nicht nur berührt hat, sondern dass er ihn in den Arm genommen hat. Wir lesen die Geschichte vom Zachäus im Lukas 19. Das ist ein Zöllner gewesen, der Zachäus, und die sind verabscheut gewesen. Mit denen hat man nichts zu tun haben. Das sind korrupte, geldgierige, irgendwas gewesen, wo einfach überhaupt null Ansehen gehabt. Und Jesus kommt in die Stadt rein und er sieht nicht all die Menschen, die ihm zujubeln und ihm nachfolgen, sondern er sieht den kleinen Zachäus, den Korrupten. Und er geht zu dem Baumann und sagt, hey, Zachäus, heute Abend will ich bei dir zu Nacht essen. Und wir lesen die Geschichte von der Frau am Brunnen, die Samariterin, wo auch die Samariter, die Juden, haben nichts mit denen zu tun haben. Sie haben nicht sich mit denen unterhalten, sowieso die Männer, sowieso nicht. Hey, aber Jesus geht auf sie zu. Eigentlich gesellschaftlich völlig verzogen. Jesus geht auf sie zu, weil er ist kein Bünzli gsi. Er ist auf sie zugegangen und die Frau sagt noch, hey, warum machst du das? Das darfst du doch gar nicht. Aber Jesus sagt, hey, du hast 5 Männer gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein. Und Jesus fängt an, ihr Leben zu verändern. Wir lesen im Johannes 8 Geschichte von der Ehebrecherin. Die Ehebrecherin, Ehebrecher, war die Todessünde dazumal. Man hat sie dürfen steinigen und es wäre kurz davor gewesen. Und Jesus kommt in diese Situation hinein und sagt, hey, wer ohne Sünde ist, rührt den ersten Stein. Und er crasht die ganze Situation. Er kommt hinein und sagt, wer ohne Sünde ist, rührt den ersten Stein. Weil er weiß, er geht über den Tod aus. Er hat Todesstrafe schon gezahlt. Und er geht zu der Frau an und sagt, hey, wo sind alle Leute? Hat dich niemand verurteilt? Und die Frau sagt, nein, es sind alle gegangen. Niemand hat Stein auf mich gerührt. Und dann hat der Zürich gesagt, okay, dann gang auch du, aber sündige nicht mehr. Hey, wieso? Weil Jesus setzt keinen Gartenhag. Er hat keine gesellschaftliche irgendwelche Konstruktionen, die ihn davon abhalten, Menschen zu lieben. Er ist zu allen geschickt worden. Oder wir lesen auch im Johannes 9 die Geschichte vom Blinden. Der Blinde, der von Geburt an blind auf die Welt gekommen ist und auf Jesus zukommt und Jesus heilt ihn am Sabbat. Und all die hohen Priester und die hohen Tiere, die drehen schier durch und denken, wow, was ist jetzt los? Und das geht doch nicht, am Sabbat darf man doch nichts tun. was ist das für ein Mann? Und Jesus sagt, hey, ich bin kein Bünzli. Jesus sagt, ich habe keinen Gartenhag. Und wenn ich aber einen Gartenhag setze, dann setze ich ihn so weit raus, dass auch du drin Platz hast. Und ich glaube, wo man es am krassesten sieht, ist, wo Jesus in Markus 14, können wir das lesen, wo Jesus in Markus 14 im Garten Gethsemane im Bett ist. Er ist dort rein mit seinen Freunden im Garten, mit Gott, kurz vor seinem Tod. Er weiß, er wird jeden Moment abgeführt werden. Es ist nicht einfach ein cooler Moment gewesen, wo er gedacht hat, ja, ich bin Sohn Gottes, das ist kein Problem für mich. Ich gehe nachher das Kreuz für alle Menschen. Hey, nein, man lesen von ihm, wie er dreimal betet, hey, die Situation soll doch möglichst schnell an mir vorbeigehen. Es ist ein dramatischer, ein mega schlimmer Moment gewesen für Jesus in dem Garten hinein. Und Jesus ist dort und seine Freunde sind in der Nähe und Gott ist dort. Und das Einfachste wäre doch gewesen, er wäre einfach dort drin geblieben. Er wäre einfach in seinem Garten drin geblieben und er wäre einfach im Garten drin geblieben, genau das, wo du und ich meistens tun. Aber Jesus, er geht wieder über die Grenze raus. Er verlässt den Garten, weil er dich und mich so fest liebt. Dass du und ich Platz haben in seinem Garten. Jesus hat eine Liebe, die jeden Garten hat, jede Grenze in deinem Leben sprengt. Immer wieder fordert mich Jesus raus, Zeit zu verbringen mit Menschen, die mir vielleicht nicht gerade am liebsten sind. Ich glaube, das Beste ist, was dir passieren kann und was uns passieren kann, ist, wenn Jesus in deinen Garten kommt und mit dir zusammen anfängt, die Grenzen zu erweitern. Und dort fordert dich Jesus raus, Zeit zu verbringen, wo vielleicht dir nicht gerade am liebsten sind. Ich habe gemerkt, in meiner Arbeit auch als Sozialpädagoge, als ich 5,5 Jahre mit geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen gearbeitet habe, bin ich immer wieder herausgefordert gewesen. Einfach mich auch stinkenden, komischen Menschen anzunehmen, weil auch dort rein wäre es so einfach gewesen, jemand anders vom Team zu schicken in gewissen Situationen. Oder irgendwelche Ausreden suchen. Oder plötzlich Feierabend zu haben. Ja, das geht gut. Aber dort rein, ich glaube, das Beste, was passieren kann, ist, wenn Jesus in deinen Garten kommt und mit dir anfängt, die Grenzen zu versetzen. Und das ist wirklich manchmal so unbequem. In der Jungschi, das ist das jüngste Team da. Yeah. In der Jungschi gibt es manchmal so unanständige Kinder, die kennen die einmal nicht. Die sind wirklich sehr direkt und können auch recht beleidigend sein. Die können auch Zelt abfackeln und so. Und dort drin wäre es so einfach eine Grenze zu setzen und zu sagen, hey, das Kind, das geht mir so auf den Sack, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Und das würde so schnell gehen und das Kind wäre nicht mehr in der Jungschi dabei. Und dort drin bin ich einfach immer wieder herausgefordert, weil Jesus sagt, hey, ich will mit dir zusammen das Kind lieben und es annehmen. Und in den letzten Tagen habe ich mich mit einem bekennenden, modernen Satanist getroffen, zum Bibellesen. Und ich hatte so viele Ideen gehabt, wer könnte für mich dort hingehen, mit dem Bibellesen. Es war so einfach, irgendjemand anderes zu finden, der das viel besser könnte machen wie ich. Aber Jesus hat mir gesagt, hey, nein, komm, wir gehen zusammen. Schau, komm mit. Ich weiss nicht, wie es dir gerade geht. Ob du vielleicht denkst, hey, hat. Ich weiss nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Wer ist für dich ein komischer Hund? Mit wem drängst du dich nicht? Nicht zusammen zu sein. irgendjemand an deinem Arbeitsplatz, wo du nicht gerne Aufmerksamkeit schenkst, irgendeine Witwe, eine einsame Frau in der Nachbarschaft, wo eigentlich wirklich nie Besuch bekommt, ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe oder Sprache, wo du auf Distanz bist. Aber auch, wer lädst du ein, wenn du in den Ausgang gehst? Wer tust du mitnehmen, wenn du in der Mittagspause gehst, essen? Überlegst du dir manchmal, wenn du in deiner Kleingruppe unterwegs bist, hey, könntest du da nicht noch ein Plätzchen für jemand anderes haben? Oder auch im Spiel und Sport. Hey, wer lässt du mitspielen und wer nicht? Gott möchte mit uns erfrischend Beziehung leben. Und er möchte die Gartenhege und die Zäune, die wir uns setzen in unserem Leben, möchte er sprengen mit euch. Und Jesus setzt seinen Gartenhege so weit raus, dass auch du mit ihm darfst Beziehung leben. Und er möchte in dein Leben kommen und mit dir die Gartenhege sprengen, die Zäune sprengen, die gesellschaftskonformen, kleinkarierten, kleindenkenden Grenzen möchte ich sprengen. Und wenn du merkst, hey, mal in meinem Leben gibt es so Grenzen und ich habe mega zu kämpfen mit dem, das macht mir mega Mühe, dann möchte ich dir mega Mut machen, dass du nachher die Zeit im Worship brauchst. Du darfst hintergehen, es hat Leute, die für dich beten, um auch wirklich die Grenzen zu sprengen oder rauszusetzen.